damit ein recht herzliches Hallo an alle draußen und willkommen zum zweiten Teil des Andrzej Ciebie Specials und willkommen zurück, Andrzej.
Hello.
So,
Andrzej Ciebie Special, das mag ich.
Ja,
das
keine Ahnung, habe ich mir jetzt gerade irgendwie überlegt. Dann habe ich mal ein anderes Intro als die letzten 50 Mal. wir waren, letzte Folge habt ihr hoffentlich alle gehört. Wir hatten uns intensiv über das Solotanzen unterhalten. Aber es gibt ja noch ein paar andere Themen, in denen Andrzej natürlich ein Spezialist ist. Und wir haben gerade nochmal...
Eheberatung zum Beispiel.
Betrifft mich noch nicht, also
noch
von
nicht,
daher ist es egal. Aber wir haben ein paar Themen, über die wir natürlich noch sprechen können, denn Andrzej ist ja nicht nur Solo- oder Paartrainer, sondern hat ja auch eine Trainer-A-Lizenz.
So.
Und das interessiert mich ja jetzt sehr doppelt, da ich ja gerade meinen überfachlichen Trainer A gemacht habe oder Ausbildung gemacht habe, Prüfung kommt ja in 4 Wochen und du aber schon deinen Trainer A hast, glaube ich, seit jetzt 4, 3,5 Jahren oder sowas.
Ne? Gar nicht so lang.
Vika
hatte ihn vorher,
ja.
Wegen Let's Dance musste ich ihn ein bisschen später machen.
Ja, genau.
Ein Jahr später habe ich die Lizenz gemacht und das war eine spannende Zeit.
Wie war, erzähl mal so ein bisschen was über den Trainer A. Das ist also, wie, der Trainer A ist ja, das hatte ich ja mit Olli Kessle schon mal darüber gesprochen, dass wir die verschiedenen Lizenzsysteme oder das Lizenzsystem in Deutschland haben, was der DOSB auch hat. Das heißt, die C-Lizenz ist die unterste, dann die B, dann die A und dann darüber ist natürlich noch der Diplom-Trainer, aber der wird ja nicht vom DTV vergeben. Also unsere höchste ist die Trainer A-Lizenz und die hast du in, hast du die auch schon in Standard oder
nur in Latein?
Nur in Latein, ja, weil beides gleichzeitig wäre wahrscheinlich
das
auch ein bisschen
viel, ja.
Ja, ich kenne in meinem Jahrgang ist eine Frau, die macht beides gleichzeitig,
Hut
wo
ab.
Ich auch gesagt habe, never ever
Hut ab,
schaffe ich das. Ja, erzähl mal was darüber, wie kann man sich so einen Trainer A vorstellen?
Grundsätzlich ist ein Trainer A, glaube ich, die Erklärung, dass man langfristig in dem Sport arbeiten möchte und dass man sich auch intensiv mit der Materie, weil so wie du gesagt hast, das ist die höchste fachliche Trainerqualifikation, die wir in Deutschland machen können, dass man sich damit langfristig beschäftigen möchte. Und genau das ist eigentlich auch der Ansatz für so einen Trainer A. Das heißt, man setzt voraus, dass wir die Grundlagen des Walter Laird oder auch der Standardtechniken, dass man die beherrscht, dass man fortgeschrittene und erweiterte Figuren selbst auch beherrscht, tanzen kann, vorzeigen kann. Aber was, glaube ich, viel wichtiger ist, ist die Frage, was fangen wir damit an?
Ja.
Also wir haben die Technik verstanden, wir haben sie begriffen, aber geht es jetzt darum, dass wir das als Werkzeug präsentieren? Präsentieren wir quasi unsere Bohrmaschine oder was kreieren wir damit? Wohin soll es gehen? Was sind Variationen, was sind Varianten?
Mhm.
Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Auch hier ist das ähnlich wie mit dem Tanzsport. Man lernt am Anfang die Regeln. Man lernt durch die Schrittbegrenzung, das ist erlaubt, das sind die Timings, das sind die Rhythmen, das sind die Richtungen. Und irgendwann einmal kann man kreativer damit arbeiten. Das heißt, man geht mehr in die Rolle des Choreografen. Welche alternativen Ausgänge, Eingänge, welche Entwicklungen kann ich dadurch kreieren? Und das ist eigentlich Neverending Story. Also man beginnt mit dem Trainer A, geht man den Schritt in eine große Welt der Kreativität, wo von einem erwartet wird, dass die Grundlagen eigentlich da sind.
Bevor du die Ausbildung anfängst eigentlich.
So ist es, genau, so ist es. Letztendlich bei uns war das im praktischen Teil so, dass man frei gechartete Figuren, also die aus vorangegangenen Lehrgängen, dass man die auch mitgelernt hat. Das sind Semi-Basic-Figuren, die eigentlich bekannt sind, aber nicht im Walter Laird festgeschrieben worden sind. Und so gibt es ein sogenanntes Booklet, was von David Jülke und Oliver Kestle fortlaufend weitergeführt wird. Und dort sind Figuren gesammelt, die ganzen Jahrgänge aufgeschrieben haben.
Ja.
Und das sind Figurenvarianten, die modern sind oder die damals modern waren und jetzt wieder in Mode gekommen sind.
Mhm.
Das sind alternativen, freie Figuren, die aber so als wirklich als Semi-Basics gut tanzbar sind.
Ja.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man eine gute B-Choreografie macht mit offenen Choreografien, wo es noch nicht zu ausgeschmückt ist, sondern immer noch innerhalb der Tänze, innerhalb der Charakteristiken bleiben soll, dann ist das das Figurenmaterial.
Ja.
Und das war sehr spannend. Aber noch einmal, das ist eigentlich die Voraussetzung für, was kreiere ich daraus?
Was daraus kommt.
Also wie kreiere ich, wie arbeite ich mit Musikalität in einer Choreografie? Wie setze ich das um? Die persönlichen Skills von fortgeschrittenen Tänzern, wie kann ich die in Szene setzen?
Mhm.
Ich habe jemanden, der super flexibel ist, den würde ich vielleicht anders trainieren, wie jemanden, der gut drehen kann, der Geschwindigkeiten hat. Ich habe jemanden, der lange Extremitäten hat, der kann vielleicht andere Linien zeigen, wie jemand, der kleiner ist und dadurch schnellere Richtungswechsel zeigen kann.
Mhm.
Also wie schmücke ich eine Choreografie damit aus? Und das ist eine ganz spannende Sache, die für mich mit dem Trainer A eigentlich erst angefangen hat.
Ja, also ich das heißt, im Endeffekt kriegst du einfach nur viel mehr Werkzeuge an die Hand, um den Tänzer dann auch in einer B-, A- und S-Klasse eben wirklich noch anleiten zu können, um das zu sehen, was eben die Trainer C, B jetzt noch nicht den ganzen Blick dafür haben.
Genau, genau. Ja. Der überfachliche Teil ist auch sehr, sehr interessant, sehr spannend, ist deswegen überfachlich, weil wir damit relativ wenig in unserer Praxis zu tun haben, aber trotzdem wichtig für die Ausbildung eines hochqualifizierten Trainers, weil wir auch wissen müssen, was ist biologisch möglich. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die uns des Gegenteils beweisen und sagen, es ist...
Ein Knie kann man drehen.
Ja, zum Beispiel. aber das müssen wir verstehen, dass gerade wenn wir zum Beispiel kunstvolle Figuren kreieren, dass wir sagen, wir haben irgendwo auch Limitierungen in unseren Gelenken oder in unserem Knochenwerk. Genau. Und das ist wichtig, weil wir ja auch als Trainer eine gewisse Verantwortung haben. Ja. Unseren Schülern, das ist unterschiedlich, wenn man eine 12-Jährige unterrichtet, wie wenn man eine 72-Jährige unterrichtet. Mhm. Das muss man dann wissen, wie ist die Belastung. Und deswegen, finde ich, gehört das zur Vollständigkeit eines guten Trainers mit dazu, dass er auch darüber Bescheid weiß. Auch wenn jetzt die Gelenkarten oder der Name der Gelenke nur dann wichtig sind, wenn man einen Physiotherapeuten vor sich hat oder einen Arzt.
Der das wissen will, ne?
Der dann auch sagt, welches Gelenk muss ich jetzt genau und auf welche Art und Weise funktioniert das. Dann, aber dann kommt man schnell ins Schwimmen, weil die nehmen einen auseinander, das ist ganz klar.
War das jetzt C3, C5?
Ja, vorsichtig, ja. Lieber vorsichtig sein.
Naja, aber das so grundsätzlich zu wissen, ist auf jeden Fall immer... gar nicht so schlecht, dass man auch den Schülern, die jetzt, sagen wir mal, nicht medizinisch geschult sind, dass man auch trotzdem den Eindruck macht, als wenn man weiß, worüber man da redet. Ne? Dass man ein Grundverständnis von Anatomie, Biologie, Gelenkformen und was auch immer hat, dass man weiß, okay, ein Knie kann nicht drehen.
Ja. Ja? Oder wie viel kann ich einfordern im Sinne von Athletik? Der Sport wird immer athletischer und damit auch die Bewegungen immer extremer.
Ja.
Ein Change of Direction in den Standardtänzen. Die Damen sind schon fast mit dem Kopf am Boden. Also wie viel ist da auch möglich? Und das muss man, da muss man rücksichtsvoll damit umgehen. Und ich finde, das ist wichtig. Wir müssen sportlich sein, finde ich wichtig.
Ja.
Das gehört zum modernen Tanzsport mit dazu. Aber wir müssen nicht unverantwortlich sein.
Ja, das auf keinen Fall. Vor allen Dingen gegenüber unseren Schülern. Dass wir versuchen da auch... nicht gesundheitsberatend, aber gesundheitsbewusst mit denen eben so umzugehen, vor allen Dingen in den jungen Jahren, während der Körper wächst, dass sie da nicht mit bleibenden Knieschäden oder so rausgehen, nur weil man sagt, schieß mal bitte die Kniescheibe bis nach hinten durch. Ne?
Leider ist das zum Beispiel ein Thema im Formationssport, wo viele Schüler sehr früh ihre Karriere beenden, weil sie Gelenkprobleme haben, weil sie muskuläre Probleme haben, weil das meiner Meinung nach zu wenig berücksichtigt wird. Der Formationssport ist ein ganz besonderer Sport, vor allem in den unteren Ligen gibt es einfach wenige hochqualifizierte Trainer, die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und so endet das, dass das teilweise unerfahrene, ich sag nicht schlechte, aber unerfahrene und vielleicht auch sich ausprobierende Trainer dann dort ausprobieren und dann endet das genau in solchen zu frühen Verletzungen. Also das hätte man auch anders machen können. Es wird aber jetzt auch eben Trainerschulungen im Formationsbereich geben. Das gibt es jetzt auch schon.
Ja.
Und das finde ich super wichtig.
Ja, auf jeden Fall, dass man einfach weiß, worüber man redet, wenn man es nicht selber von ausgebildeten Trainern schon irgendwie zu hören bekommen hat. Ne? Dass man eben darüber Bescheid weiß. Du hast auch, hast du vorhin oder in der letzten Folge schon gesagt, dass du Wertungsrichter S, Latein und Standard besitzt. Wie ist es denn für dich, ein S-Turnier zu werten? Oder ein Turnier zu werten. Hast du da bist du nervös, bevor du ein Turnier wertest? Musst, oder ob es ein offenes, kleines Turnier ist oder eine GOC nicht, aber eine Dance-Comp mit 16 Paaren auf der Fläche, was ist da so bei dir, obwohl du ja schon so lange im Tanzsport bist, hochklassig getanzt hast und dann alle denken, natürlich, der kennt sich aus, dem ist das, der ist nicht nervös, bist du nervös?
Manchmal ja, manchmal gebe ich das ganz offen zu, kommen wir nachher gleich zu den S-Turnieren, auch aus Respekt vor den Kollegen, die man teilweise auch kennt, aber auch bei anderen niedrigeren Klassen muss man das lernen, als Wertungsrichter schneller zu gucken.
Ja.
Das ist eine Tatsache, dass wenn man mit der Trainerschablone wertet, kriegt man Zeitprobleme, kriegt man einfach Stress. Wenn man versucht, die Paare so zu analysieren, wie man das als Trainer macht, wenn man zum Beispiel einen Unterricht gibt und man analysiert die Problematik und wie kann man helfen und ist in dieser Denkweise, rennt einem die Zeit davon. Das heißt, das ist ein viel schnelleres Gucken.
Ja.
Und dadurch wird das oberflächlicher, muss man einfach so sagen. Ich beurteile nicht, warum das so ist und warum die jetzt die Verbindung nicht irgendwas, was passt, sondern man muss dann sagen, irgendwas passt nicht. Aber wir haben letztendlich ganz klar definierte Wertungskriterien. Ja. Und die sind auch hier, dadurch, dass wir viel international unterwegs sind und auch waren, hat man ja auf der einen Seite die Komponenten der WDSF im Kopf und dann hat man die deutschen Wertungskriterien, die in einer Hierarchie sind.
Ja.
Und das ist ein bisschen schwierig, weil wenn ich zum Beispiel eine Junioren 2B-Klasse werte, dann weiß ich ganz genau, dass die auch international unterwegs sind. Mhm. Und die werden dann vielleicht in Deutschland andere Ergebnisse haben, als sie im Ausland haben, weil Komponenten gleichzeitig gewertet werden und wir ganz streng nach Musik eigentlich gehen sollten und auch dem folgen. Und so ist es ein bisschen schwierig. Ich würde mir wünschen, dass wir uns da ein bisschen angleichen an den internationalen Wertungskriterien. Ist aber ein anderes Thema. Ich habe also gelernt, sagen wir das jetzt so, um das abzukürzen, wie ein Wertungsrichter zu schauen und dadurch fällt es einem einfacher. Turniere wie Hessen tanzt bereiten Stress, weil einfach unheimlich viel los ist und man möchte den Tänzern auch wirklich gerecht werden.
Ja, ja, genau.
Man möchte dann nicht zu oberflächlich drüber schauen, sondern man möchte jedem die Chance geben, sich zu beweisen.
Ja.
Und das ist nicht immer einfach.
Ja.
Vor allem, wenn es so eine Masse ist, wie jetzt gerade bei den Großveranstaltungen.
Ja, ja.
Als ich mein erstes S-Klasse-Turnier gewertet habe, ging das überraschenderweise einfacher, als ich dachte, weil da schon gute Qualität da war. Mhm. Und insofern konnte man auch für sich ein bisschen besser abwägen. Ich meine, man geht die Schablone durch und sagt, das ist da, das ist da, das ist da. Wir kommen am Ende zur Charakteristik und dann sieht man das relativ deutlich, wer da schon weiter ist. Oder Bewegungsabläufe. Und die einen sind schon besser koordiniert, die anderen sind zwar gut, aber eben noch nicht so wie die anderen. Und so ist das relativ einfach gewesen. Ich habe vor kurzem meine erste Rangliste gewertet und das war in Aachen eine deutsche Rangliste, also ein rein deutsches Turnier. Und da waren auch die Senioren mit dabei. Und da hatte ich auch Respekt davor, weil das war das erste Mal. Aber auch das ging überraschend einfach. Natürlich gibt es immer wieder, und deswegen ist es gut, dass wir mehrere Wertungsrichter sind, mehrere Meinungen über gewisse Dinge. Aber da bin ich zum Beispiel auch ein ganz bekennender Paar- und Damenwärter. Also das hat auch was mit meinem Solo-Job zu tun, weil ich viele Mädchen unterrichte oder viele Frauen, dass mir das auch wichtig ist, dass die Damen, egal ob jetzt Standard, Latein, Junioren, Kinder, Paare, Solisten, dass die Damen auch aktiv sind.
Ja.
Nicht überaktiv, nicht hyperaktiv, aber sie sollen aktiv sein. Einfach nur daneben zu stehen, reicht für mich persönlich nicht. Vor allem, wenn ich das Paartanzen bewerten möchte, möchte ich sehen, dass die Frau tanzt und dass der Mann tanzt und dass sie im besten Fall zusammen tanzen. Aber wenn ich sehe, dass eine Person, egal ob Mann oder Frau, nur als Dekoration daneben stehen, dann werde ich sagen, auch wenn der andere Part sehr, sehr gut ist, dann nehme ich das ausgewogenere Paar.
Ja, auf jeden Fall. Nee, das fällt mir auch auf, dass ich das aber auch, sagen wir mal, unterbewusst schon so werte, dass ich eigentlich auch möchte, dass es ein Paar ein Paar ist und ich sage, okay, der Junge ist super, aber Sie schmeißt sich von der einen Pose und rettet sich in die andere Pose, weil sie nicht hinter ihm herkommt. Ne? Das ist dann auch immer ein bisschen schade, aber da kann das im Endeffekt das Paar oder die Dame auch nichts dafür.
Ja.
Aber man muss sich das immer auch als Wertungs- oder als Paar oder als Solo auch immer vor Augen halten, dass der Wertungsrichter einfach eine Entscheidung treffen muss zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Kreuz und nicht Kreuz. Ne? Das ist immer eine Entscheidung, die er treffen muss. Er kann nicht ein halbes Kreuz geben oder mehr als 6 Kreuze fürs Finale, wie es früher ja der Fall war, sondern es sind jetzt die festgelegten 6 Kreuze in einem 12er Semifinale. Das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn es 24 Paare am Start sind, erste Runde, und dann musst du 12 in dem ersten Heat und dann sind es 2x12 und du denkst dir nur so,
die Hälfte muss raus.
Ja, Leute, ne? Dann zeig mir mal, wer kommt denn hier gerade so vorbei?
Ja.
Hoffentlich sehe ich eine Nummer, also das muss ich ja auch irgendwie koordiniert bekommen, das Standard immer einfacher als in Latein.
Ja.
Aber das ist immer so ganz dramatisch, wenn es so eine volle Runde ist und du musst die Hälfte einfach rausschmeißen und hast nur anderthalb Minuten Zeit. Und dann Dancecom unten, weiß ich nicht, haben wir mit 14, glaube ich, auf der Fläche getanzt oder 14, ja, 14 das bei der Hauptgruppe A-Standard. Das ist schon heftig, da war ich froh, dass ich das nicht werten musste dieses Jahr.
Aber man gewöhnt sich dran, man muss auch sagen, man gewöhnt sich an diese Wertungsrichterrolle.
Ja.
Und
ist auch wie Training einfach, man muss es halt machen, ne?
Genau. Deswegen finde ich es auch wichtig und auch gut, dass es jetzt diese Regelung gibt, dass auch die Top-Wertungsrichter und die S-Wertungsrichter, dass sie gewisse Turniere besuchen müssen, ja, um sich an die Szene und das, was wir in Deutschland gerade haben, um sich damit auseinanderzusetzen, ja, und zu sehen, wohin gehen vielleicht auch Trends hin. Manchmal haben wir Trends, die auch gut sind. Das macht es ja interessant. Ja. Das ist wie die Mode. Manche Trends kommen wieder. Aber es gibt auch durchaus Tänzer, die früher neben uns auf der Fläche standen. Und wenn man die dann wertet, dann hat man natürlich auch Respekt davor. Aus der Freundschaft. Und das heißt nicht, dass man Gefälligkeiten wertet, aber man respektiert doch sich gegenseitig. Und ich finde, das ist auch wichtig.
Es ist halt unausweichlich auch einfach. Ne? Ich meine, da kann man nichts gegen tun. Und man weiß ja nicht vorher, wer da so ungefähr tanzt oder wer da wertet. Also dementsprechend kann man ja niemandem Vorwurf machen, wenn das mal passiert. Solange es natürlich nicht jetzt meine Schwägerin oder meine Ehefrau, dafür, da gibt es ja die Regeln dafür. Ne? Wir kommen mal zu einem anderen größeren Thema, was dich ja auch schon seit längerem umtreibt. Und das ist eine etwas in Mode gekommene Fernsehproduktion auf einem kleinen Privatsender, der aus Köln ist. Und zwar Let's Dance. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du bei Let's Dance gelandet bist?
Eigentlich ganz simpel. Wir haben einen Anruf von einem Herrn Joachim Lambi bekommen. Ob wir nicht hätten.
Hattest du vorher seine Nummer?
Nein.
Bist du auch drangegangen und bist fast vom Stuhl gefallen?
So ungefähr
war das. Ja, das habe ich auch mal gehabt. Ja. Also
das war ein schönes Erlebnis. Er hat angerufen und hatte uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten auf dieses Format und mal zum Casting kommen möchten. Alle neuen Anwärter werden gecastet. Und da sind wir dann hingegangen und das war eine spannende Sache, weil das war für uns auch neu. Da ist eine Riesenkamera aufgebaut, die haben quasi ins Gesicht reinleuchtet. Und dann heißt es, wir machen jetzt den Jingle, auf der bekannte Jingle von Let's Dance. Ich werde nicht singen, meine Sing-Skills sind nicht on point.
Ja, weiter sicher.
Genau so, okay. Und dann hieß es so, jetzt tanzt du spontan mal was. Bist du bereit? Los geht's. Und das war also viel so aus dem Stegreif heraus. Für jemanden, der nur im Tanzsport unterwegs ist, ist das eine komplett andere Welt. Auch das Choreografieren bei Let's Dance ist eine ganz andere Welt, weil es eher Bühnenchoreografien sind und nicht Tanzsportchoreografien, die für alle vier Seiten ausgelegt sind.
Eher für eine, anderthalb vielleicht bei, ne? Wo ist die Kamera da? Ja. Ne? Wo ist die Kamera da?
Wenn überhaupt. Also es gibt, ich meine, glaube ich, 8 oder 9 Kameras im Studio. Davon sind 3, 4 eigentlich frontal. Ja. Also da sehen wir noch seitlich den Kran, sind es 5. Plus die Steady sind 6. Also es sind mehr als die Hälfte der Kameras sind frontal ausgelegt. Und für eine Kamera zu choreografieren, ist anders als für live. Yeah. Das ist ganz klar. Also von dem her, wir mussten auch viel uns damit beschäftigen. Ich hatte damals niemanden, der irgendwie das schon mal gemacht hat in meinem Bekanntenkreis. Oder Vika, für sie war das auch neu. Und insofern war das so ein bisschen Learning by Doing. Und wenn ich jetzt meine erste Staffel nochmal zurückblicke mit Cheyenne Pade, hätte ich, glaube ich, auch einige Dinge anders choreografiert oder mit der Erfahrung von heute anders gemacht.
Klar.
Deswegen, ich glaube, jeder Tanzsportler, der das noch nicht so richtig erlebt hat, würde, glaube ich, Let's Dance so ein bisschen belächeln und sagen, das ist doch kein richtiges Tanzen dort. Aber wenn sie es dann mal ausprobieren, dann merken sie, dass das schon harte Arbeit ist. Und deswegen lege ich es jedem nur mal ans Herzen. Probiert es aus, beschäftigt euch damit, dann werdet ihr eine andere Sicht auf dieses Format haben. Ja. Auch welche Verantwortung auf einem liegt. Kostüme werden mit Katja zusammen besprochen. Musik wird vorgegeben. Also wir haben keine Möglichkeit zu sagen, das Lied gefällt mir nicht. Ich finde, Rhythm is a Dancer von Snap ist kein toller Paso Doble. Und wenn die Produktion sagt, wir super, dann darf man darauf choreografieren. Man ist also schon auch eingeschränkt. Und dann hat man einen Prominenten, der teilweise Tanzerfahrung hat oder gar keine Erfahrung hat, der mit Ängsten zu kämpfen hat, weil er vielleicht noch nie auf der Bühne stand, der mit Leistungsdruck zu kämpfen hat, weil man weiß, Freitag ist Live-Sendung. Das heißt, da wird nichts geschnitten, da wird nicht gesagt, oh, hat nicht geklappt. Machen wir nochmal. Ist nicht drin. Dann hat man 3 Jurymitglieder, die da ganz penetrant draufschauen. Einer davon auch kein Hehl draus macht, dass er,
wenn es ihm nicht gefällt,
dass da Vollgas gegeben wird, manchmal sogar schon vor der Sendung so ein bisschen befeuert wird. Dann ist da irgendwie ein Presseauflauf und eine Aufmerksamkeit auf einem, was man so noch gar nicht gewohnt war. Also es ist schon herausfordernd und ich finde, wie gesagt, dieses Format ist etwas ganz, ganz Besonderes, was mir immer viel Spaß gemacht hat. Ist eine anstrengende Zeit, eine intensive Zeit und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das auch so lange erleben durfte. 2017 war meine erste Staffel, also schon auch eine Weile her.
Ja, schon ein bisschen her, ne? Ja, denkt man immer, das war jetzt vor fünf Jahren oder so.
Die Let's Dance Tour haben wir auch mitmachen dürfen, was auch eine ganz besondere Erfahrung ist, weil wann haben wir Tanzsportler mal 15.000, 13.000 Menschen vor uns in der Halle, die uns zujubeln. Und ich erinnere mich noch, als wir die allererste Let's Dance Tour gemacht haben und wieder rausgelaufen sind, in Riesa war das. Wir wurden angekündigt und ich kriege gleich Gänsehaut. Wir wurden angekündigt, wir sind da rausgelaufen und man hat sich gefühlt wie bei einem Justin Bieber, Backstreet Boys, was auch immer, Taylor Swift Konzert. Die Leute haben gebrüllt, die standen schon vor unserem ersten Schritt, standen die und keiner saß. Das war eine Atmosphäre, also guck dir das an. Das war eine Atmosphäre, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Ja. Und dafür bin ich so dankbar, weil all diese Stunden, die ihr da draußen, die wir im Trainingssaal verbracht haben, wo es vielleicht auch mal frustrierend war, wo man Sorgen hatte, wo man Zweifel hatte, da bekommt man was dafür zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Diese Liebe für das Tanzen, die Anerkennung, das ist etwas Wunderschönes bei allem Anstrengenden.
Ja, ich habe das auch nur jetzt in den letzten zwei Jahren mehr mitbekommen, weil ich dann mit Malika und mit Gabriel und dann letztes Jahr bei Jolt oder letzte Staffel bei Jolt und Sandra, Jolt hat uns immer, da war er in der Trainer-B-Ausbildung, Jolt hat ja gedacht, ich bin sehr schlau, ich mache Let's Dance plus Trainer-B-Ausbildung gleichzeitig, sehr clever. Und der hat uns dann auch immer so erst um 22:30, 00:30 nachts so angerufen, ne, bei WhatsApp und so, ey, können wir nochmal ein paar Figuren machen? Ja. Und wir so, bist du irgendwie gerade fertig? Ja, gerade fertig geworden, aber lass doch mal hier in Syncope da oben Hypnose im Cha-Cha durchsprechen.
Das,
ne?
Ist, so, das Jolti, ist die typische Arbeitszeit bei Let's Dance, ja.
Jolti, geh doch einfach lieber ins Bett, meinst du das nicht besser? Nee, ich hab Zeit, Ja, das ist aber wirklich nicht zu unterschätzen. Die Arbeit, die einmal die Promis natürlich auch da machen, und leisten müssen, dass sie diese Kennenlernshow ja machen, wo sie zwar noch in der Gruppe unterrichtet werden, aber ab dann, ab dem Sonntag bis zum Mittwoch oder was, nur vier Tage da wirklich Zeit haben, um diese 2-Minuten-Choreo oder 1,30 bis 2-Minuten-Choreo da zu lernen und das doch irgendwie aussehen zu lassen, als wenn sie schon vorher mal getanzt hätten.
Und als ob das Lässigste auf der Welt wäre.
Genau. Also da muss man auch immer sagen, dass die Promis nicht zu unterschätzen sind, was sie da für Druck auch auf sich nehmen, weil die meisten haben ja Fernseherfahrung und wissen ja, dass es schon irgendwie, ne, von Leuten gesehen wird, aber es ist halt immer noch eine Live-Sendung und eben auch eine, die jetzt nicht wenig Marktanteil hat. Ne?
Es ist eins der Flaggschiffe, wenn nicht sogar das Flaggschiff von RTL. Ja. Und für viele ist der Frühling, ist die Let's Dance-Zeit. Ja,
absolut.
Es ist schon was Besonderes, weil es gibt nicht mehr viele, so wie du sagst, Live-Sendungen im deutschen Fernsehen. Ja. Das heißt, selbst die Leute, die erfahren sind, vor der Kamera zu stehen, ist eine Live-Produktion immer noch mal was anderes. Ja. Schauspieler zum Beispiel sollen ja so agieren, als ob die Kamera nicht da wäre. Mhm. Und jetzt agiert man mit der Kamera. Ja. Das ist schon was Besonderes. Mhm. Sportler sind auch nicht gewohnt, dass sie dann so viel Aufmerksamkeit auf sich haben.
Ja.
Wenn dann jemand aus dem Zirkus kommt, die sind es gewohnt. Das sind Rampensäue. Stimmt, die lieben das, die genießen das. Und das sieht man auch. Also wenn man alle jetzt so ein bisschen rekapituliert, die aus dem Zirkus kamen, ist egal ob es ein René Caselli war oder auch eine Lili Paul Roncalli, das rote Licht geht an, die funktionieren, aber wirklich großartig. Ich durfte mit Lili Paul Roncalli die Let's Dance Tour tanzen,
stimmt, da warst du
weil sie Massimo nicht getanzt hat und das war eine Hausnummer. Also so eine Partnerin zu haben, ist ein Sechser im Lotto.
Weil nicht so viel Stress.
Nein.
Hast du eher den Stress als sie?
Wahrscheinlich. Aber das war wirklich, das ist auch sowas ist Balsam, dann auch mal die 30er Kellen oder die 10er Kellen zu sehen, die 30er Punkte zu bekommen, weil Let's Dance ist einfach nicht nur das. Let's Dance ist teilweise auch harte Arbeit mit dem Menschen, nicht nur mit dem Tänzer, sondern mit dem Menschen, weil man ja die größte Stütze ist in dieser Zeit. Also eine Auma Obama zum Beispiel, eine hochintelligente Frau, war eine ganz besondere Persönlichkeit, weil sehr tiefgründig. Mhm. Und sie hat auch vieles verstanden, wie dieses Fernsehbusiness abläuft. Und das war viel Aufbauarbeit, dass sie sich so wohl gefühlt hat, auch auf der Fläche, vor der Kamera, vor all den Menschen. Ich meine, da sind immerhin 800 Menschen im Studio. Ja. Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und das sind Fans, die lange Zeit auf diese Tickets gewartet haben. Das heißt, die sind on fire. Die
oder mal Kontakte.
Die geben Gas, die haben Lust auf diese Sendung. Und da ist, also dieses Let's Dance Studio ist schon ein Hexenkessel.
Ja, das ist schon immer scheiße lang und scheiße warm da drin.
Das hast du gesagt.
Ja, und da darf man kein Handy mitnehmen und
Ja, das kenne ich nicht, das weiß ich anders. Aber nichtsdestotrotz, also Let's Dance.
Nein, das ist aber schon immer eine coole Stimmung da drin.
Let's Dance an sich ist auch ein grandioses Format. Sehr, sehr erfolgreich zu Recht.
Ja.
Eine Riesenproduktion, Hut aber auch vor all den Schaffenden dort. Kameraführung, Regie, der Regisseur ist einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste in Deutschland, auch mehrfach ausgezeichnet. Die Produktion ist da schon so routiniert in dem, wie sie das machen, was sie machen. Katja und das ganze Team die Kostüme, hauen die raus wie vom Band. Ich weiß nicht, ich glaube, ihre Tage haben 30 Stunden.
Ich habe ja auch schon mit ihr öfter darüber gesprochen, über die Let's Dance.
Unglaublich. Aber das steckt an. Dieses Arbeitsumfeld steckt an. Und deswegen sind auch die Let's Dance Profis, wenn sie in diesem Tunnel, in dieser Maschinerie drin sind, sind die genauso auch Arbeitsmaschinen. Ja.
Also wenn ihr nochmal das mit Katja, meint er natürlich Katja Convince, die Designerin der ganzen Kleider, die ihr bei Let's Dance seht und nebenbei dann auch noch immer im so ab dem, wenn die Let's Dance Tour so vorbei ist, dann ist sie auch noch Designerin von Turnierpaaren, die dann noch sagen, ja, ich brauche noch ein Turnierkleid für in 2 Monaten.
Wie Lars zum Beispiel.
Zum Beispiel wir. Wir haben immer früh im Mai angesagt, hör mal Katja, kannst du im November... Ja. Kannst du da? Da hat sie gesagt, ja, wenn wir jetzt einen Termin machen, kriegen wir das hin. Also da haben wir immer uns auf die richtigen Termine ausgeholt. Wenn ihr da nochmal mehr zu wissen wollt oder zu hören wollt, wie das hinter den Kulissen mit den Kleidern abläuft, dann könnt ihr auch gerne nochmal die Folge mit Katja hören, denn ich habe ja auch schon sie in einer Podcast-Folge dabei gehabt. Das war, glaube ich, die erste Videofolge, die ich hatte, also da YouTube einfach mal bei nachgucken. Wie ist denn das so, wenn jetzt jemand noch nicht auf der Let's Dance Tour dabei war? Wie läuft denn so die Tour, eine Tourstopp ab? Ist es genau wie eine Sendung?
Vom Prinzip her schon, ja. Es ist also schon, das ist eine ja, nein, nicht ganz so. Wir haben 5 Gruppentänze im Ablauf. Also
mit den Promis zusammen oder ihr Profis alleine?
Die Profis alleine, 5 Profi-Acts. Das ist das, was man als Opening wahrnimmt, dann häufig bei den Sendungen, die ja auch sehr, sehr beliebt sind, auch sehr unterschiedlich sind, facettenreich. Da sind aber immer die gleichen natürlich je Stopp. Also die Show selbst läuft ähnlich fast gleich ab, egal in welcher Stadt man ist. Das wechselt nicht durch in der Regel. Es sei denn, die Prominenten sind in der Stadt nicht da und es kommt eine andere Prominente stattdessen. Also wir starten dann mit einem Gruppentanz. Danach sind einzelne Tänze aus der Show, die dann präsentiert werden. Die bekommen auch ein Juryurteil und am Ende wird ein Sieger gekürt. Und so wechselt sich das immer wieder ab. Das heißt, man hat Gruppentanz, dann hat man die Acts dazwischen, einen zweiten Gruppentanz, nochmal Acts, dann kommen noch 3 insgesamt Gruppentänze, immer so verteilt zwischen Einzeltänzen und so weiter. Und am Ende wird der Sieger gekürt.
Wie wird denn der Sieger dann gekürt? Nur aus den Jurywertungen oder machen die Zuschauer in der...
Die Jury gibt ihre Wertung ab und genauso wie in der Sendung auch können die Zuschauer, die in der Arena sind, über ihr Handy können sie sich dann einwählen, da gibt es einen QR-Code, der eingeblendet wird und können dann abstimmen, welches Paar ihnen am besten gefallen hat.
Und dann pro abgegebene Wertung 50 Cent noch.
Nee, die ist kostenlos tatsächlich. Das ist kostenlos, diese Wertung oder diese Abgabe dieser Wertung.
Und dann wird das aber genau wie verrechnet wie in der Show auch. Und dann kriegt er den Pokal.
So ist es. Den Pokal kriegt er nicht, den darf er kurz hochhalten.
Und dann wieder zurückgeben.
Und dann wieder zurück ins quasi den Wanderpokal. der jede Stadt.
Jede Stadt einmal ausgekürt wird. Durftest du diesen Pokal auch schon mal in die Hände rein?
Ja, durfte ich. In Frankfurt, in der schönen Festhalle. In Frankfurt durften wir diesen Pokal hochnehmen. In Mannheim hätten wir es fast geschafft. Nur dann kam Lilly auf die Idee zu sagen: Danke, Dortmund. Ja. Das ist, glaube ich, bei den Mannheimern nicht so gut angekommen. Es sah wirklich alles toll aus und Mannheim ist ja auch die Heimatstadt ihres Partners der Staffel, Massimo Sinato. Und deswegen waren auch viele Lilly-Fans da, aber mit so einem Satz macht man sich halt nicht so wirklich.
Aber das war das eher am Ende oder am Anfang der...
Ja, es war, sagen wir so, es war vor der Punktevergabe, beziehungsweise vor dem Voting.
Von der Tour. War das eher am Ende, Mitte oder Anfang?
Eher Richtung Ende.
Dann wusstet ihr überhaupt, wo ihr seid?
Ja, okay, also wir Profis schon. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat das dann auch gemerkt, relativ schnell, dass das nicht Dortmund ist.
Weil 1000 Buchrufe kamen.
So in der Art. Und da steht man halt auch daneben und denkt sich, Warum? Es war so gut bis hierhin.
Nein, morgen erst
Dortmund. Ja, also 60 Punkte, aber nicht gewonnen. Zweimal 30 Punkte, aber leider den Titel dann
abgegeben. Da steckt man auch nicht drin, ne? Da steckt man einfach nicht drin.
Aber es sind schöne Erlebnisse und man teilt sich die Bühne einen Monat lang mit Menschen wie Oliver Pocher, mit Evelyn Burdecki, Benjamin Pivko. Ja. Tolle Menschen, wirklich. Also jeder auf seine Art und Weise. Man kann so viele Geschichten erzählen, wenn man die Leute so nah auch kennenlernt.
Ja, weil ihr reist ja dann auch immer mit Bus, ne? von Ort zu Ort.
Genau. Einfach, ne? Das ist ein bisschen wie Klassenfahrt. Das ist es tatsächlich.
Ein Monat lang.
Und auch deswegen kennen sich viele Profitänzer mittlerweile so gut miteinander.
Ja. Klar.
Und das ist eine ganz, ganz besondere und intensive Zeit, ja.
Ja. Danke, Andrej, dass du das Doppel-Super-Special hier mit dir gemacht hast. Das Andrej Ziebes ist fast wie ein Jahresrückblick so, ne?
Sowieso. Das fand ich super. Also mir hat Spaß gemacht. Euch danke, hoffentlich auch.
Danke, dass du da warst.
Oder, danke dir, Lars.
Dass du dir kurz die Zeit genommen hast hier auf dem Schiff. Wir haben heute ja einen schönen Seetag.
Ich komme ja auch nicht weg, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Ja, das kannst du auch nichts machen. Das habe ich auch gestern, als wir hatten eigentlich schon gestern Abend überlegt, das zu machen und dann eingeschlafen. Aber dann habe ich schon zu meiner Natalia gesagt, so, ja, morgen kann er mir nicht entwischen, weil wo will er hin? Ne? Die Rettungsboote, die sind leider an Bord hier. Also da kommt man nicht so leicht dran. Deswegen wegschwimmen. Ich sehe kein Land rechts und links. Bis nach Holland ist es ein bisschen da hinten wahrscheinlich.
Auch noch ein bisschen, ja.
Aber deswegen hat es das ja heute noch geklappt. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass du das gemacht hast.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat, endlich nach dem Jährchen. Und ich war sehr froh, als ihr gesagt habt, wann können wir denn endlich mal?
Ja.
Da war ich sehr happy. Das heißt ja, dass Leute das Ding auch hören.
Also ich finde, ich bin ein Podcast-Hörer. Ich höre die sehr gerne, diese Podcasts. Und deswegen, ich kann es jedem ans Herzen legen.
Das hoffe ich auch.
Es ist super interessant. Hört es euch an, schaut es euch an. Unterstützt es auch damit, indem ihr es euch anhört.
Liken, subscriben, teilen, alles machen, was ihr könnt. Ne? 5 Sterne, 10 Sterne und Follower und Donation und alles. Und alles Mögliche. Ja, dann vielen Dank an dich, Andrej. Vielen Dank an euch. Und wir sehen, hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.
Ciao, bis bald.